19, der Podcast für den Hobbygolfer mit Leidenschaft. Nach einer gemeinsamen Runde fachsimpeln die beiden Sportjournalisten und Hobbygolfer Bernd Schmelzer und Thorsten Felske über ihre große Leidenschaft. Frei nach dem Motto, Tigerlein muss nicht sein.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge an Loch 19 und dieses Mal wird es sehr speziell. Man könnte sogar von einem speziellen Special sprechen. Es ist Masters Time. Das heißt, ihr Lieben, ihr müsst heute auf alles vorbereitet sein, denn wir sind sehr, sehr tief in die Recherche gegangen. Thorsten hat gekramt, er hat gewühlt, er hat versucht, etwas wirklich Außergewöhnliches zu finden für dieses Masters Special 2025. Und ich kann euch sagen, es ist verrückt mit der Tendenz zu wahnsinnig interessant, weil er jemanden gefunden hat, der auf diesem Platz beim Masters jetzt zum Abschied von Bernhard Langer wirklich alles erlebt hat. Er hat gesprochen mit Danny Wilde. Jetzt seid ihr natürlich fast schon total schockiert, weil er sagt, Mensch, er hat ihn wirklich getroffen. Ja, das hat er. Danny Wilde, den einzigen, the one and only Danny Wilde, Head Coach, Leistungssportkoordinator. Er war beim Golfclub Valais in allen Positionen tätig. Er hat die Menschen besser, viel besser, wahnsinnig besser gemacht mit seiner Golfmanufaktur. Jetzt ist er ja Geschäftsführer der Anlage und zeigt uns jetzt einmal, was man beim Masters alles erleben kann. Die drei Sichten eines Menschen beim Masters. Thorsten und Danny im Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten Minuten. Es ist wirklich extrem interessant und spannend, das mal von einer ganz, ganz anderen Seite zu beleuchten.
Das Masters geht wieder los. Alle warten drauf. Du warst schon zweimal dabei, wovon jeder träumt. Einmal als Trainer und einmal sogar als Kiddie-Trainer.
Ja, nee, es waren einmal als Besucher, als Zuschauer, allerdings auch mit demselben Spieler und einmal als Trainer und Caddy von Alex Checker. Das war 2004, genau, 2004, schon viel zu lange her.
Und warum als Besucher? Musstest du dir eine Karte kaufen als Trainer, oder?
Ach, da waren wir alle noch also ich war in der Golflehrerausbildung und das klingt jetzt blöd, da war eine Karte über. Es war tatsächlich so. Und dann, wir waren gut befreundet, sind gut befreundet. Und da hat sich das ergeben, ja, dass ich dann 1996 das erste Mal bei den Masters war. Ja.
Und wie ist es? Ich meine, jeder stellt sich das so episch vor. Wenn man es im Fernsehen sieht, die Bilder, das Gras wird grün gemalt, extra noch nachts oder angemalt, die Büsche werden extra gedüngt und kriegt man das da so mit oder sieht das vor Ort alles ganz anders aus live?
Das ist exakt so, wie du das jetzt gerade sagst. Also ist eine ganz besondere Atmosphäre, vor allen Dingen, wenn man mit den Masters-Erfolgen zumindest durch die Medien aufgewachsen ist und seine Heroes da spielen sieht und das Ganze drumherum und jedes Gerücht kennt und jede Gepflogenheit, jede Tradition da kennt, dann ist das schon eine sehr eingehende Geschichte, wobei es vielleicht für den anderen, der diese Geschichten vorher nicht mit hatte, ganz anders ist. Aber es ist schon toll, wie da gearbeitet wird und ich glaube, das war 96, wo quasi ein Jahr zuvor beispielsweise die Grüns umgebaut worden sind oder eins mindestens von Sevi Ballesteros damals, ich weiß nicht, ob es die 16 war, glaube schon, da haben sie eine Rasenheizung drunter gelegt und das ist schon immer was Besonderes gewesen. Wobei aktuell würde ich sagen, dass auch die Grüns auf den anderen PGA Tour Turnieren schon meist ähnlich sind wie jetzt bei den Masters.
Ja. Ist da immer noch die Rasenheizung drin, oder?
Ich denke, ja. Also ich bin kein Greenkeeper, aber warum nicht, ja. Also das hat ja viele Vorteile, wenn man es richtig nimmt. Und da ist es ja auch relativ kalt da in Georgia, ist es gar.
Georgia, ja.
Ist ja auch mal Frost morgens, ja. Und naja, das hilft schon, ja.
Und dann warst du als Caddy dabei. Erzähl doch mal, wie das funktioniert hat.
2004 war das, ja. Das war relativ glücklich für mich, ja, denn der Alex hatte zu der Zeit keinen Caddy. Ja. Ich habe ihn zwar betreut und war so ein bisschen das zweite Paar Augen und haben da so ein bisschen gegrindet an Bewegungen und an seinem Spiel und so. Nicht ganz alleine, aber eine Menge Spaß auch gehabt in Amerika. Und dann war es Januar und er hatte kein Caddy. Und ich hatte ja in den 90ern schon mal ein Jahr lang für ihn Caddy gemacht. 98 war das. Und da habe ich natürlich meine Chance ergriffen und habe gesagt, du Alex, du, wenn du keinen Caddy hast, ich kenne da einen, der wird das auch so machen. Weil, na gut, Caddy kostet ja auch, kostet auch was und der preisbewusste Mensch, der reagiert dann auf sowas. Und dann kam es dazu, dass bis dahin eben kein Caddy da war, zumindest keinen, den er da haben wollte. Vielleicht wollte er auch, dass ich das mache. Also wir verstehen das wirklich gut. Es ist nie schlecht, wenn man jemanden an der Seite hat, der es ehrlich mit einem meint. Und dann kam es dazu, dass ich für ihn Caddy machen durfte. Und es war eine echt interessante Erfahrung. Damals hat er noch in Boca Raton gewohnt und wir sind dann von Boca Raton, Florida, hoch nach Georgia, Augusta mit dem Auto gefahren, mit zwei Autos besser gesagt. Er mit seiner damaligen Freundin und ich mit meiner Freundin, für die es dann auch zufälligerweise ein Ticket gab. Und dann sind wir da hochgegurkt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da hochgegurkt. Er in seinem schönen BMW Open BMW und ich konnte seinen damals etwas anstrengenden zu fahrenden Hummer da hochgurken. Und dann sind wir da morgens angekommen, irgendwann um 4, 5 irgendwie, haben da 2 Stunden gepennt am Sonntag und sind dann gleich rausgefahren, vollkommen übermüdet am Sonntag, und dann wollten wir schon loslegen, ein bisschen die Grüns lesen, und dann wurde ich jedoch zurückgepfiffen, weil ich am Sonntag nicht Caddy machen durfte. Und dann war es witzig, weil dann meinte Alex, ja, dann spiel halt mit. Und ich sagte, ja, wir wollen es doch nicht gleich am ersten Tag so unbeliebt machen, aus einem Bag spielen und dann auch noch mit Turnschuhen und so. Ja, jetzt komm, hab dich nicht. Und gut, dann habe ich mich schnell überreden lassen. Und dann habe ich dann auch die 18 Loch tatsächlich mitgezockt.
Warum darf Sonntag da kein Caddy sein?
Da dürfen nur die Local Caddies mit. Und okay. Musste er sich quasi einen Local Caddy nehmen. Und ich habe halt dann mitgespielt, ja, mit aus Einberg, und zwar auch kein Problem. Und war natürlich eine geile Erfahrung. Und so hat sich das dann hochgeschaukelt, wurde von Tag zu Tag besser, und habe ein paar Dreiding da mitgespielt am Mittwoch, und dann ging es los. Und genauso wie 96 hat dann Alex die ersten 2 Runden wurde gepaart mit Jack Nicklaus. Ja. Natürlich auch eine Wahnsinnserfahrung mit dem.
Spricht man doch mal mit den Leuten zwischendurch?
Ja,
oder?
Ja, wir haben einmal ganz intensiv sogar gesprochen. Es war eine krasse Geschichte an der 12, an dem 12-13, an dem Par 5. Nach dem Abschlag links ist so ein Regenschelter und da war Gewitterunterbrechung. Da saßen wir tatsächlich, ich würde sagen, mal eine Dreiviertelstunde, und dann saßen wir zusammen und haben viel geredet, und der Jack hat echt viel aus seinem Leben erzählt, und ich weiß nicht, das Thema damals war es Rauchen. Was wenige wissen, ich wusste es auch nicht, dass der Jack Nicklaus ziemlich krass geraucht hat früher und irgendwann aufgehört hat, weil er als Vorbild dachte, und dann nach 6 weiteren Jahren komplett aufgehört hat. Und sagen der Alex und ich, wir haben damals geraucht, so sind wir überhaupt drauf gekommen, ja. Und positive Mehrwert ist, ich rauche jetzt nicht mehr, seit vielen Jahren, und hat mit vielem Recht gehabt. Aber ansonsten war es schön zu sehen, einfach mit so jemandem da mitzuspielen. Und es war das letzte Jahr, wo Arnold Palmer die Masters mitgespielt hat, die letzte Runde von Arnold Palmer. Und da sind schon so ein paar Sachen passiert, die bleiben einfach im Kopf hängen. Also wenn man, ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite Tag war, auf jeden Fall waren wir auf der 16, sind wir aufs Grün gekommen, und dann kommt ja die das Par 3, die 2, 3, 4, 5, 6 wieder runter, glaube ich. 6 runter, die kreuzen sich so ein bisschen. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, genau. 6 geht da runter. Also man spielt quasi Richtung Fairway, wenn es da eins gäbe, von der 6, Par 3. Und wir haben die 16 gespielt. Und dann schauen sich beide irgendwie in die Augen. Was weiß ich, wie viele, auf jeden Fall mehr Zuschauer wie im Final Four. Es war immer so ein Grundrauschen, ja. Und auf einmal ist Totenstille. Also komplett ruhig. Und also das zählt dann der Wahnsinn. Und dann winkt der Jack dem Arnold irgendwie so und sagt, goodbye, my friend. Das war krass. Also merkst du. Das war echt krass. Ja, und dann solche Nummern bleiben dir halt. Also, ja, und dann habe ich mich noch mit einem schönen Schiedsrichter angelegt, nachdem wir nach zwei...
Ja, da muss ich mal kurz unterbrechen, weil ihr habt ja geführt, zwischendurch mal sogar, nach dem zweiten Tag, glaube ich, seit den Samstag als Zweite, glaube ich, reingegangen.
Ja, wir sind, genau, im Leading Flight waren wir halt im letzten und der Jack, der Phil Mickelson und der Tiger waren drei Flights vor uns. Die Amis sind halt sehr national treu. Zur Folge, dass wir weniger Zuschauer hatten. Egal, genau. Und dann?
Ja, und dann kam es zu dem Ärger mit dem Referee, der vielleicht auch den Sieg gekostet haben könnte.
Also ich weiß tatsächlich nicht, wo wir lagen, auf was für einer Position in dem Moment, aber auf jeden Fall noch Top 7 oder so. Und alles richtig gemacht, gespielt mit Rosie zusammen und dann hat Alex den Abschlag an der 18 links in die Waldgruppe reingehauen. Und ich wusste gar nicht, dass das überhaupt wurde als seitliches Wasser deklariert. Ja? Hat er den da reingehauen. Dann sind wir da hingekommen und klar, seitliches Wasser damals rechts raus, links raus, so weit zurück, wie du willst, oder halt nochmal zurück vom Abschlag, zum Abschlag. Und dann haben wir den Ball nicht gefunden, wir wussten aber, wo er rein ist. Und dann hat der Schiedsrichter gesagt, ja gut, dann müsst ihr wieder zurück zum Abschlag. Hätte es uns erlaubt, auf der anderen Seite zu droppen, was meines Erachtens immer noch regelkonform gewesen wäre, dann hätten wir freie Bahn aufs Grün gehabt, einen Strafschlag gehabt, dann hätten wir vielleicht eine 5 gespielt oder was weiß ich, Bogey gespielt. Naja, hat er darauf bestanden, dass wir dahinter gegangen sind und da hatte ich, glaube ich, eine ganz gute Geschichte mit dir. Also das war tatsächlich...
Es wurde lauter auf dem Platz.
Es wurde sehr viel lauter und dieser Sender mit diesem Regenbogen da irgendwie in den USA, die, ich glaube, das kann man irgendwo nochmal sehen, aber da bin ich sehr, sehr sauer und stinkig gewesen, weil wir tatsächlich dann wieder zurück mussten an die 18. Abschlag und wie so beim Radrennen, ja, da kommt, also der alles aufsammelt. Der Besenwagen, der war schon vorbei. Es gab nämlich gar keine Abschlagmarkierung mehr. Schon weggemacht. Da mussten wir erst diese Punkte, die sie ja zum Glück sprühen, wo man den Abschlag hat, wiederfinden. Dann ging das Ganze von vorne los und wie so schön ist, nicht nur bei Amateuren, sondern eben auch bei Profis, kam dann die Gegenreaktion nicht links weg, wie davor, sondern halt leicht rechts. Lag dann, und wenn man einmal das Glück an der Backe hat, dann bleibt es auch, lag dann in einem Divot rechts im Semiraff. Natürlich echt eine verlockende Herausforderung für ihn. Genau, und dann hat er den vierten Schlag in den Bunker gehauen, rechts, den fünften aufs Grün und dann zwei Putts und mit so einem Triple Bogey, da katapultierst du dich halt dann in die US 40. Das ist das schnell weg gewesen und dann war die Luft raus. Ja, dann war das einfach ein. Ist auch logisch, sich dann nochmal neu zu motivieren, wenn man so kämpft, das kann man sich schwer vorstellen, wie viel Energie das kostet, so eine Runde. Also das kann ja jeder mal ausprobieren, mal gar nicht zu sprechen während der Runde, ja, und sich bei jedem Schlag wirklich megamäßig zu konzentrieren, das zerrt schon an einem. Ja. Ich habe das mal irgendwann auf der Uni gehört, 2% des Körpergewichts können bis zu 90% der Energiereserven aufbrauchen. Das war, glaube ich, der Spruch. Und damit ist gemeint das Gehirn. durch halt hohe Konzentration. Das ist wahrhaftig so. Also danach bist du auch echt platt. Und wenn dann noch so ein emotionaler Downer dazu kommt, wie da, was war gar nicht schlecht. Also klar, wenn du dann irgendwie Top 7 bist, dann hast du schon andere Erwartungen, wie den Cut zu schaffen. Und naja, das war auf jeden Fall eine tolle Herausforderung. Ich liebe diesen Platz. Außenrum ist zwar alles ganz schlimme Retortenstadt und ganz tragisch. Es ist kein Ort, wo man wirklich Urlaub machen kann. Und während der Zeit würde ich sowieso keinem raten, weil die Preise abartig unrealistisch sind. Ja, also außenrum gibt es, glaube ich, keinen Golfplatz unter $500 Greenfee in der Zeit. Also es ist, aber wer es mag,
der kann es. Aber es ist ein Erlebnis. Also du kannst die Leute verstehen, die sagen, da wollen wir einmal hin oder sogar, wir möchten da sogar einmal spielen. Das ist ja ein Wunsch von sehr, sehr vielen Golfern, die ich kenne.
Ja, kann ich definitiv nachvollziehen. Also wenn man Golfer ist, dann möchte man das. Wobei US Open, PGA Championship und die British Open sind natürlich auch gute Alternativen dazu. Ja.
Aber da wechseln ja die Plätze und haben nicht so eine Historie wie da jetzt aus der St. Andrews, wenn da die British Open sind.
Genau, wobei ich immer am Schluss würde ich sagen, die British Open sind ein bisschen cooler. Also sind schon, also das eine ist wirklich diese heile Welt, ja, das ist wirklich jeder Grashalm gepflegt und das ist wirklich atemberaubend, wie die Magnolien aufgeweckt werden, wenn sie vereist, die werden vereist und dann gehen sie halt genau an dem Woche, an dieser Woche gehen sie halt auf und wenn man am Sonntag davor ist, ist es am Sonntag danach sieht man dann schon diese Trampelpfade und so, aber am Sonntag davor ist es wirklich auf den Millimeter gepflegt und es ist wirklich Wahnsinn. Also es ist wie virtuelles Golf, ja, wie so ein Computerspiel mit einer Wahnsinns-Grafikkarte. Kann man sich schwer vorstellen. Jetzt, wie es so ist, jetzt hat sich alles so ein bisschen auch Richtung noch mehr Business entwickelt. Ja. Also, damals war das schon der Verkaufsstand, dieser Souvenirstand oder beziehungsweise Souvenirladen war so groß wie zwei Obi-Baumärkte. Ja. Also das muss man sich vorstellen, das ist Wahnsinn. Da werden die Sachen auch gleich verschickt nach Hause an der Kasse. Ja, schon eine Herausforderung. Ja.
Und jetzt werden wir es diesmal im Fernsehen schauen, gucken, wie es ist.
Ja, ich wäre beinahe hin. Muss man echt sagen, also ich habe ein paar Kumpels immer noch, die da Zugriff haben auf so Karten und hätte ich mir beinahe überlegt, aber ich habe hier eine andere Herausforderung, mein eigenes Augusta irgendwie hier Herz hochzubringen und sind wir auch auf einem guten Weg, vielleicht nächstes Jahr.
Ja. Da du jetzt einen eigenen Golfplatz hast, ist hier auch so ein Loch etwas simuliert an Augusta oder denkt man da gar nicht dran?
Wie meinst du?
Ja, dass man irgendein Loch nachstellt von Augusta oder so speziell, dass das gar nicht geht.
Nee, das würde bestimmt gehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die nicht da irgendwie so ein Copyright sogar drauf hätten. So wie ich die einschätze, ist das wahrscheinlich sogar der Fall. Also wir haben ja auf dem Golfplatz auf jeden Fall das ist die C7, ein Loch, was so ein bisschen an Sawgrass erinnert. Also das siehst du hier hinten.
Habe ich schon selber gespielt, ja.
Ja, das, aber ansonsten kommt das, da hat jeder Golfplatz seinen eigenen Charakter.
Ja. Ja, ich glaube, das waren Einblicke, die man selten so bekommt. Vielen Dank an Thorsten und Danny. Hat wirklich riesen Spaß gemacht. Und in diesem Fall müssen wir unser Motto, glaube ich, mal ein bisschen abändern, denn Masters Time ist Showtime. Und da heißt natürlich auch Tigerline, die muss sein.